der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
mit Christian Kimaras.
Chris, schön, dass du heute mal wieder dabei bist. Wir sprechen gleich über das spannende Thema Jüngerschaft. Aber vorher muss ich mich bei unseren Hörern entschuldigen. Die letzten 2 Wochen gab es nämlich keinen Podcast. Wir wollen ja jeden Samstag eine neue Folge bringen, nur manchmal kommen wir einfach nicht mehr hinterher. Urlaub, Krankheit, ein voller Gemeindekalender, das alles hat uns in den letzten Wochen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bitte verzeiht uns das und wir arbeiten dran, dass uns das nicht nochmal oder wenigstens nicht allzu oft passiert. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Chris, ich habe es eben schon angekündigt, heute geht es um Jüngerschaft, Jünger sein, Jünger machen. Das ist unsere große Mission als Christen. Ich denke da an den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt gegeben hat. In Matthäus 28, Verse 19 und 20, da heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also der Fall ist klar, das sollen wir machen. Jünger. Aber was ist es eigentlich, ein Jünger? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde sagen, dass ein Jünger, der ist jemand, der in gewisser Weise eine Lehre hat. Und ein Jünger, der ist jemand, der quasi sein ganzes Leben, sein Denken und auch sein Handeln am Beispiel seines Lehrers ausrichtet. Und wenn wir jetzt über Jünger nachdenken im Sinne des christlichen Glaubens, dann ist ein Jünger jemand, der Jesus nachfolgt, der sagt, Jesus ist mein Herr und ich möchte mein Leben unter seiner guten Führung und unter seiner guten Leitung leben. Also ein Jünger ist jemand, der wirklich bestrebt ist, so zu leben, wie es Jesus gelehrt hat. Wir haben das ja auch gehört in Matthäus 28, da ist ja ein Auftrag des Jüngermachens auch, die Leute zu lehren. Genau das ist der Punkt. Ein Jünger ist jemand, der unter das Wort von Christus kommt und der sich lehren lässt.
Und der dann in dieser Nachfolge und im Lernen auch seinem Lehrer ähnlicher wird.
Genau, der so bestrebt ist, der sagt, hey, ich möchte dem Beispiel meines Lehrers auch folgen. Möchte so leben, wie er es mir vorgelebt hat.
Jetzt hat Jesus diesen Auftrag, Jünger zu machen, ja zuerst den Aposteln gegeben. Das lesen wir in Matthäus 28. Was würdest du sagen, gilt es für jeden Christen? Und wenn ja, warum?
Also es ist sehr interessant, wenn man Matthäus 28 sich anschaut, dann hat ja Jesus sehr deutlich das Weltende vor Augen. Also allein von daher wissen wir, er spricht zwar in allererster Linie zu seinen Aposteln, aber er blickt auf eine Zeit, die wirklich reicht bis zum Weltende. Das heißt, er hat auch andere Menschen da im Blick. Und die Apostel, die haben sicherlich sehr viel missioniert und haben auch viele Völker erreicht, aber sie haben längst nicht alle Völker erreicht. Und auch daran können wir erkennen, er nimmt wirklich jeden einzelnen Christen mit hinein in diesen Auftrag. Und es ist quasi wirklich, ja, das ist die Aufgabe von uns allen, die wir zu Jesus gehören, dass wir wirklich Menschen in die Nachfolge rufen und sie lehren, das zu halten, was Jesus geboten hat. Und ich möchte einfach auch nochmal ein paar Dinge vielleicht mitgeben, die das nochmal stützen. Wir haben das jetzt gerade gehört. Ein Auftrag ist wirklich dieses gegenseitige Lehren in der Jüngerschaft. Menschen zur Nachfolge rufen, aber dann auch dazu beitragen, dass sie in der Nachfolge wachsen dürfen. Und es heißt zum Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, da schreibt der Apostel Paulus, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Und dann heißt es, lehrt und ermahnt einander. Und auch da sehen wir, dass dieser Lehrauftrag, der ja typischerweise in der Gemeinde stattfindet, das nimmt uns wirklich alle mit hinein. Das ist etwas, das uns alle betrifft. Und auch, wenn wir in die Bibel sonst reinschauen, gibt es so 2 Geschichten, die ich da immer so auch vor Augen habe, die das sehr schön illustrieren. Wir sehen, dass Philippus in Apostelgeschichte 8 den äthiopischen Kämmerer quasi in die Nachfolge führt, ihm Dinge erklärt aus dem Propheten Jesaja. Und auch sehr schön in Apostelgeschichte 18, da sehen wir einen begabten Lehrer, einen eifrigen Juden, den Apollos. Und er versteht irgendwie die Dinge von Jesus und predigt auch von ihm. Und dann sehen wir richtig schön und auch vorbildhaft, wie es eigentlich ein Ehepaar ist. Aquila und Priscilla, die wirklich in ihn investieren und ihm quasi mehr Erkenntnis geben und mehr Verständnis vom Evangelium. Also es ist wirklich ein Auftrag, der uns alle betrifft.
Chris, ich habe dich nicht einfach für das Gespräch eingeladen, weil sonst keiner Zeit hatte. Das mag dich vielleicht wundern. Mir ist aufgefallen, dass du wirklich eine starke Begabung hast, andere in der Jüngerschaft zu fördern und weiterzubringen. Du leitest einen florierenden Hauskreis, du triffst dich regelmäßig mit Glaubensbrüdern und förderst sie. Was sind für dich die Basics, die Grundlagen, um andere in ihrer Beziehung zu Jesus zu fördern und weiterzubringen?
Also ich glaube, was mir sehr wichtig ist oder was mir so auch in den letzten Jahren immer mehr bewusst geworden ist, also wenn ich die Beziehung von anderen stärken möchte, die Beziehung zu Jesus, dann muss ich auch zunächst einmal auf meine eigene Beziehung Acht geben. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, da sehen wir das sehr schön, wie Paulus nochmal die Ältesten in Ephesus ermutigt. Er ist in Milet und richtet Abschiedsworte an sie und dann sagt er, habt Acht auf euch selbst. Das heißt, bevor sie wirklich für die Schafe, für die anderen sorgen können, müssen sie erstmal um ihre eigene Beziehung zu Gott sich kümmern und müssen wirklich Acht geben auf ihre eigene Nachfolge. Und das heißt für mich ganz praktisch, ich muss wirklich auch meine Beziehung zu Jesus pflegen. Und für mich ist auch wichtig, dass ich einfach das Bewusstsein habe, also wir sprechen über das Jüngermachen und dann vergisst man sehr häufig, dass man ja auch noch selbst Jünger ist. Und das heißt, ja auch ich habe noch Wachstum nötig, viel Luft nach oben. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich zum Beispiel hier in der Gemeinde ja das Privileg habe, als Trainee wachsen zu dürfen. Und dass auch meine Beziehung zu Jesus gefördert und gestärkt wird. Und mir ist einfach klar geworden, ich kann letztendlich nur das weitergeben, was ich auch selber empfangen habe. Und deswegen ist es wichtig, dass ich ein Leben lang selbst ein hörender und empfangender Jünger bleibe. Genau, und mir ist es auch einfach ein Riesenprivileg, dass ich zum Beispiel von euch lernen kann, auch von anderen Ältesten in dieser Gemeinde und auch einfach anderen Geschwistern, die ja noch viel mehr erlebt haben mit Jesus wie ich jetzt. Und ich darf von ihnen lernen und dann auch weitergeben. Also es ist sehr wichtig, einfach selber auch sich bewusst zu machen, ich bin auch noch ein Jünger und ich habe auch geistliches Wachstum notwendig.
Das heißt, optimalerweise habe ich jemand über mir, der schon weiter ist und dem ich nachfolgen kann und von dem ich lernen kann, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen. Und dann jemand, der noch nicht ganz so weit ist, in den ich dann mich investiere.
Genau. Das, was ich selber empfange, das möchte ich dann auch einfach weitergeben.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele gern jemand hätten, der ihnen hilft, als Jünger zu wachsen. Und nicht immer ist dann ein Chris Kimaras da, der sagt, komm, lass uns treffen. Was würdest du jemand raten, der durch eine Jüngerschaftsbeziehung wachsen und weiterkommen will, aber niemand hat, der sich in dieser Weise in ihn investiert?
Also ich würde wirklich den Ratschlag geben, dass man wirklich mutig drauf losgehen soll. Also mutig wirklich Geschwister einfach auch ansprechen. Jetzt wenn ich an meinen Fall denke, das war jetzt auch nicht so, dass ich jedes Mal auf Leute zugegangen bin und gesagt habe, ja lass einfach treffen oder so. Das kam schon vor und auch überwiegend. Aber ich habe das auch erlebt, dass Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, hey Chris, könntest du dir das vorstellen, in mich zu investieren oder mich zu begleiten? Und genau, deswegen denke ich, es ist einfach sehr wichtig, dass man diesen Mut hat und einfach Geschwister anspricht. Ich habe das auch ganz selten erlebt oder gehört, dass jemand, der angesprochen wurde, dann gesagt hat, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich auch an unsere Gemeinde denke, das ist so eine große Gemeinde, da sind so viele Männer und Frauen Gottes, die wirklich was mit Jesus erlebt haben, die weit sind im Glauben. Und deswegen würde ich einfach den Ratschlag geben, mutig die Geschwister anzusprechen.
Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die was weitergeben können, aber nicht genau wissen, wie oder die sich vielleicht auch nicht so recht trauen. Ich würde mal sagen, wenn ich ein paar Jahre Jesus nachfolge, dann habe ich normalerweise sein Wort besser kennengelernt. Meine Liebe und mein Vertrauen zu ihm ist gewachsen. Ich habe wertvolle Glaubenserfahrungen gemacht. Da kann ich was weitergeben. Wie kann jemand starten, den Auftrag Jesu ganz persönlich ernst zu nehmen und zu leben und andere in ihrer Jüngerschaft zu fördern?
Also ich denke, wenn es jetzt vielleicht das erste Mal ist, dass man sich dieser Thematik insofern stellt, dass man sagt, hey, ich möchte es wirklich ernst nehmen und ich möchte diese Schritte gehen, dann ist es auch völlig okay, wenn man zunächst einmal ja, Menschen anspricht, die damit schon mehr Erfahrung haben. Und einfach mal zu fragen, hey, wie machst du das eigentlich? Wie investierst du in andere Menschen? Wie begleitest du sie? Und ich denke, es kann auch sehr hilfreich sein, dass man am Anfang vielleicht bei so einem Jüngerschaftsprozess eines anderen Bruders oder einer anderen Schwester auch einfach mal am Anfang dabei ist. Also ich ermutige regelmäßig Geschwister dazu, auch mal zum Beispiel dabei zu sein, um zu sehen, wie ich mit anderen Bibel lese. Weil manchmal lernt man einfach auch durch das Beobachten. Letztlich war das so auch der Versuch, und du hast es schon angesprochen, wir haben einen Hauskreis, der besteht jetzt schon seit 9 Monaten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass da 3 Brüder sind, bei denen ich wirklich den Eindruck hatte, hey, das wäre mal was für die, dass die vielleicht den Hauskreis weiterleiten. Selber mal eine Andacht machen und denen habe ich das auch so kommuniziert und habe gesagt, hey, schaut euch das ganz genau an, wie ich das mache und lasst uns auch darüber sprechen. Was fällt euch auf? Was könnt ihr dem entnehmen? Was würdet ihr vielleicht anders machen? Und wir waren einfach viel im Gespräch und im Austausch und das kann eine große Hilfe sein, dass man einfach mal sieht, wie macht das jemand, der da schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und wenn man jetzt an so eine Zweierschaftsbeziehung, Jüngerschaftsbeziehung denkt oder die vor Augen hat, dann kann auch ein erster Schritt sein, dass man zunächst einmal darum betet, in wen man denn investieren könnte. Na, welche Person hatte der Herr einem aufs Herz gelegt? Und das kann auch so ein erster Schritt sein in diese Richtung.
Du hast gerade schon einen ganz zentralen Punkt angesprochen beim Jüngermachen beziehungsweise auch beim Wachstum fördern dann. Also das Jüngermachen geht ja da los, dass ich jemand das Evangelium sage und dass jemand zum Glauben findet, im Glauben darauf antwortet, dass er dann auch getauft wird, so wie Jesus das uns anweist. Aber dann geht es darum zu wachsen und zu lehren. Und ein ganz zentraler Punkt ist das Bibellesen und dass wir Gottes Wahrheit auf unser Leben anwenden. Jesus sagt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Hast du ein paar konkrete Tipps, wie man das auf eine gute Weise machen kann? Wie gehst du davor, wenn du dich mit Leuten triffst? Wie machst du das im Hauskreis? Wie machst du das im 1:1?
Also das ist immer so ein bisschen abhängig davon, also mit wem ich diese Jüngerschaftsbeziehung führe. Du hast es jetzt schon sehr gut erklärt. Jünger machen ist ein Aspekt einer Jüngerschaftsbeziehung. Und das heißt, das kann auch schon vorkommen, dass ich mit jemandem Bibel lese, der noch gar kein Christ ist. Und habe erst gestern jemanden gehabt, der auf mich zugekommen ist und der gefragt hat, hey, wie kann ich das denn machen? Und da war eine Person vor Augen, die eben noch nicht wirklich an Jesus glaubt und das Evangelium noch nicht ganz verstanden hat. Und da, um das mal ganz praktisch zu illustrieren, also sage ich immer, ich gebe ein Beispiel, wie ich das mache. Ich weiß, da gibt es viel mehr Methoden, aber das ist eine Art, wie man das angehen kann. Für mich ist dann wichtig, dass ich der Person das Evangelium klar machen kann. Ich würde da sagen, es ist hilfreich, die Bibel auch ruhig mal systematisch zu lesen. Ich habe da 4 Stichworte, die ich dann auch mal weitergebe, die ich vor Augen habe. Gott, Mensch, Jesus, Antwort. Das ist so das, was das Evangelium ausmacht. Wir müssen verstehen, wer Gott ist. Und dann sage ich, hey, versuch doch mit der Person vielleicht in den Schöpfungsbericht mal reinzuschauen. Hier lernen wir sehr viel über Gott, dass er der Schöpfer ist, dass er den Menschen geschaffen hat, dass der Mensch in den Segen Gottes mit hineingenommen wird. Und hier wollen wir erstmal auf Gott blicken, verstehen, wer er ist und was es mit ihm auf sich hat. Und dann, wenn wir über den Menschen nachdenken, dann geht es wirklich darum zu verstehen, warum ist die Welt so, wie sie heute ist? Was ist das Problem? Warum sind wir nicht mehr in dieser segensreichen Gemeinschaft, wie sie uns am Anfang beschrieben wird? Und dann gebe ich auch ganz konkret dann den Tipp oder den Rat, lest doch den Sündenfall. Und dann schau, was ist passiert, dass diese Beziehung zu Gott gebrochen wurde. Auch da lernen wir, dass Gott heilig ist, dass er die Sünde nicht dulden kann. Am Ende von Kapitel 3 werden die Menschen Adam und Eva aus dem Eden, aus dem Garten herausgetrieben. Auch das ist wichtig zu verstehen, Gott ist heilig und gerecht. Und dann gebe ich auch wirklich so ein paar Texte mit, wo man wirklich die Sündhaftigkeit des Menschen vor Augen hat. Römer 1, ab Vers 18. Warum hat Gott einen gerechten Zorn auf den Menschen? Es muss klar werden, was ist das Problem des Menschen? Weil erst wenn ich meine Sündhaftigkeit verstehe, im Angesicht dessen, was die Bibel mir sagt, kann ich erst verstehen, was es mit Jesus auf sich hat, warum er gekommen ist, warum er für mich am Kreuz gestorben ist. Das wäre dann der dritte Punkt, dass man sich zusammensetzt und einfach mal über Texte wie Jesaja 53 nachdenkt, Texte wie Johannes 3, Vers 16, wo einfach beschrieben wird, okay, was hat Gott jetzt gemacht? Damit quasi wieder sündige Menschen in die Gemeinschaft mit ihm kommen können. Und dann, wenn das klar ist und wenn jemand verstanden hat, warum Jesus gekommen ist, dann wollen wir wirklich über die Nachfolge nachdenken. Der vierte Punkt, die Antwort des Menschen. Das Evangelium erfordert wirklich eine bewusste Entscheidung von mir. Und dann wollen wir darüber nachdenken, was bedeutet es jetzt eigentlich, Jesus nachzufolgen? Und da sind wir wieder bei Matthäus 28. Wir wollen auf das Acht geben, was Jesus gelehrt hat. Das ist jetzt der Fall, wenn ich jemanden vor Augen habe, der zum Beispiel noch kein Christ ist. Wenn jetzt jemand mit mir eine Jüngerschaftsbeziehung eingeht oder ich in eine andere Person investiere, die zum Beispiel vielleicht am Anfang des Glaubenslebens steht oder auch ich jetzt in Menschen investiere aus dem Hauskreis, dann versuche ich mit denen schon auch mal ein Bibelbuch oder einen Brief im Neuen Testament durchzugehen, aber das auf eine Art und Weise, die sie selber ermutigt, auch mit anderen Bibel zu lesen. Na, nicht jeder ist es vielleicht darauf aus, am Anfang wirklich jeden Vers zu erklären. Ich meine, wer kann das schon? Und ein Aspekt, wie man das vielleicht machen kann, ich gebe dann immer so 3 Fragen mit, die man fast eigentlich oder bei den meisten Bibeltexten wirklich vor Augen haben kann. Also was lehrt mich ein bestimmter Abschnitt über Gott oder über Jesus Christus? Und dann, wenn wir darüber gesprochen haben oder nachgedacht haben, vielleicht auch die Frage, was lehrt mich dieser Bibelabschnitt über den Menschen? Und dann vor allem, zu was fordert mich dieser Abschnitt auf? Was hat es jetzt mit meinem Leben zu tun? Und ich möchte da mal vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben. Das war auch im Hauskreis. Wir haben den Römerbrief durchgenommen. Und ab Kapitel 12 haben dann andere Brüder angefangen, auch die Andachten zu machen. Und da haben wir das genauso gemacht, haben das durchgesprochen. Wie kann das aussehen? Und zum Beispiel in Römer 12, in den ersten beiden Versen, da heißt es: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also ich denke, wenn man jetzt mal diese drei Fragen vor Augen hat, dann kann man so gut, ausgehend von diesem Text, wirklich über Dinge nachdenken. Was lernen wir über Gott, dass er barmherzig ist? Wir können die Frage stellen, woran erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes? Wir verstehen, dass Gott einen guten, einen wohlgefälligen, einen vollkommenen Willen hat. Und auch darüber kann man sehr gut ins Gespräch kommen, darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet oder heißt. Wir lernen etwas über den Menschen. Hier ist die Rede von einem bestimmten Weltlauf. Menschen, die haben eine bestimmte Lebensweise. Sich auch darüber austauschen, was heißt es eigentlich und wie zeichnet sich diese Lebensweise aus? Und dann auch, zu was fordert uns dieser Text auf? Dass unser ganzes Leben letztendlich etwas ist, was wir Gott widmen und dass wir uns verändern lassen in unserem Denken und dann aber auch prüfen, worauf es wirklich ankommt. Das wäre so ein ganz praktisches Beispiel, wie das aussehen kann. Und ich glaube, das ist eine simple Art und die ermöglicht es auch Geschwistern, die vielleicht noch nicht so weit im Glauben sind, wirklich mutig den Schritt zu gehen, in andere zu investieren. Und vielleicht auch noch ein Ratschlag, ein Tipp. Ich finde es so genial, wenn wir die Predigten hier haben, schreiben wir ja meistens auch die Struktur oder aber auch Fragen auf, die man dann im Nachgang der Predigt besprechen kann. Und ich glaube, auch das ist eine ganz einfache Methode, dass man vielleicht sich jemanden schnappt und dann über die Predigt reflektiert, die Fragen durchgeht, die dann hinten im Gottesdienstblatt gestellt werden und sich darüber austauscht. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Jüngerschaft geschieht nicht nur durch das verbale Vermitteln von irgendwelchen Informationen, sondern Jüngerschaft hat auch etwas damit zu tun, dass man gegenseitig Anteil nimmt am Leben. Und das ist auch mir sehr wichtig geworden in den letzten Jahren, dass ich versuche in gewisser Weise mein Leben auch mit denjenigen zu teilen, mit denen ich auch in einer Jüngerschaftsbeziehung stehe. Also ganz konkret versuche ihnen zu zeigen, wie lebe ich mein Christsein im Alltag. Und das bedeutet für mich, dass ich auch mal Leute zu mir nach Hause einlade, dass wir gemeinsam kochen, dass wir gemeinsam Gebetsgemeinschaften haben, zusammen singen. Oder aber auch Menschen, Geschwister mitnehme in verschiedene Dienste. Wenn ich einen Auswärtsdienst habe, dann frage ich auch immer mal wieder ein, zwei Brüder, ob sie mitkommen wollen. Es geht also wirklich darum, dass ich in unterschiedlichsten Situationen Gemeinschaftsformen schaffe, um mit diesen Geschwistern unterwegs zu sein.
Ja, das halte ich auch für einen sehr zentralen Punkt. Das sehen wir auch bei Jesus. Er hat ja viel gelehrt und auch viel Zeit verbracht mit seinen Jüngern und auch gelehrt durch das, was er getan hat, durch seine Handlungen. Ich denke zum Beispiel an die Fußwaschung, aber auch an viele andere Dinge, die Jesus ganz praktisch getan hat und wo sie gesehen haben, ja, der hat nicht nur Worte, sondern der lebt das, was er sagt. Und wir können mit unserem Leben eigentlich eine ganze Botschaft durchstreichen oder natürlich sehr stark bekräftigen. Und wenn du Leute nah ranlässt, dann ist es riskant, aber es ist auch eine Riesenchance, dass jemand wirklich nochmal versteht, was heißt denn das, was wir da lesen in der Bibel, ganz praktisch im Alltag.
Absolut.
Jünger machen kann aber auch anstrengend und schwierig sein. Machen wir uns nichts vor. Manchmal sieht man wenig Frucht. Man ist in engen Beziehungen auch viel stärker mit seinen eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten konfrontiert. Was findest du persönlich besonders herausfordernd an dem Auftrag, den Jesus uns gibt? Und wie gehst du mit Schwierigkeiten um beim Jüngermachen?
Also um ehrlich zu sein, du hast es angesprochen, das ist nicht immer so easy und geht auch nicht immer locker von der Hand. Ich glaube, eine wirklich zentrale Herausforderung besteht darin, wirklich auch dran zu bleiben. Vor allem dann, wenn es auch mal Phasen gibt, in denen man jetzt nicht wirklich Veränderung oder Früchte sehen kann. Ich habe das auch schon erlebt, dass manchmal sich Menschen wirklich gar nicht zur Nachfolge rufen lassen. Also dass sie am Anfang vielleicht bereit waren, die Bibel mit einem zu lesen und dann wieder zurückgehen in ihr altes Leben. Und das macht schon was mit einem. Und dann aber wirklich sich nicht entmutigen zu lassen oder wenn man auch mal mit Geschwistern unterwegs ist, die vielleicht wirklich eine schwierige Zeit durchmachen, wo es wirklich, wo man Geduld braucht und wirklich auch einen langen Atem. Da ist dann schon eine Herausforderung, wirklich dran zu bleiben und zu sagen, doch, ich möchte weiterhin investieren. Und auch einfach helfen, die Jesus-Beziehung zu stärken. Ich glaube auch, was auch herausfordernd ist, klar, wenn ich in Menschen investiere und auch mein Leben mit ihnen teile, dann automatisch wird man für diese Geschwister, in die man investiert, eine gewisse Art Vorbild. Und das heißt, auf der einen Seite ist es sehr schön, die Geschwister vertrauen sich einem an, und auf der anderen Seite schauen sie natürlich genau auf dein Leben. Und wenn man viel Zeit mit Geschwistern verbringt, dann wird auch offenbar, man ist auch nur ein Mensch. Man hat sehr viele Schwächen, man macht Fehler. Und das fordert einen wirklich extrem heraus. Ne? Und das sind auch so Schwierigkeiten, die, also auf die man sich gefasst machen muss, wenn man wirklich stark in andere Menschen investiert. Und dann ist schon die Frage, ja, wie gehe ich damit um? Auch mit eigenem Scheitern. Und für mich ist es so, ich denke halt auch, dass ich in meinen Schwächen oder auch in meinem eigenen Scheitern sehr viel Lehrreiches vermitteln kann mit meinem Leben. Und in der Art und Weise, wie ich dann in solchen Situationen meine Jesus-Beziehung pflege. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich auch wirklich ganz bewusst eine gewisse Transparenz reinbringe. Na, ich möchte nicht, dass die Leute denken, das ist so ein Frommer mit einem Heiligenschein, sondern die sollen wirklich verstehen, ich bin auch ein Jünger und ich brauche auch Wachstum und ich scheitere auch immer wieder auf diesem Weg. Aber ich möchte auch, dass sie verstehen, dass man mit Fehlverhalten immer wieder zu Gott gehen kann und dass der Weg eben nicht ist, dass man den Kopf jetzt in den Sand steckt oder vor seinen Problemen wegläuft, sondern dass man sagt, okay Gott, ich habe da vielleicht Probleme, ich habe da Schwächen, aber ich möchte jetzt wirklich mit deiner Gnade, mit deiner Hilfe, durch deinen Geist an mir arbeiten und es auch verändern. Und das bedeutet, da wo ich auch mal Fehler mache oder mich an anderen versündige, dass ich dann nicht so stolz bin, wirklich auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe da echt Mist gebaut und ich möchte um Vergebung bitten. Und ich glaube, das lehrt sehr viel. Na, was bedeutet es wirklich, ein Jünger Jesu zu sein? Es bedeutet ja nicht, dass man perfekt ist und ohne Sünde. Aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Und da möchte ich dann auch in diesen Schwächen Transparenz reinbringen, aber sie auch versuchen mit hineinzunehmen. Wie kann man mit solchen Dingen umgehen? Also so sieht es zumindest in meinem Leben aus. Ich sehe in Schwierigkeiten wirklich auch eine große Chance, das vorzuleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen.
Die andere Seite der Medaille sind natürlich die schönen und beglückenden Erfahrungen. Kannst du zum Schluss vielleicht noch ein, zwei besonders segensreiche Dinge nennen, die du im Hauskreis oder auch in anderen Jüngerschaftsbeziehungen erlebt hast?
Also ich habe das schon ein bisschen angeschnitten. Ich habe eine längere Zeit in diese drei Brüder sehr viel investiert und sie begleitet. Und heute darf ich einfach selbst erleben und sehen, wie sie den Hauskreis eigentlich eigenständig leiten. Ich habe mich eigentlich in gewisser Weise ein bisschen überflüssig gemacht. Ich bin dabei und ich finde es schön, ich darf hier und da ein bisschen Feedback geben oder auch noch Hilfestellungen geben, aber zu sehen, wie sie da reinwachsen in die Verantwortung, die Andachten super machen und einfach da aufgehen, geistlich wachsen, ihre Jesus-Beziehung dadurch pflegen, aber auch andere mit hineinnehmen, das ist einfach etwas, was sehr ermutigend ist. Ne? Das ist dann auch sehr schön zu sehen. Jetzt am vergangenen Sonntag hatten wir die Taufe von Elosch. Elosch war jemand, der in den Hauskreis gekommen ist und zu sehen, welche Schritte er im Glauben gegangen ist und dann auch zu sehen, dass jemand sagt, so wie es in Matthäus 28 heißt, der dann wirklich sein Leben Jesus anvertraut und sich auf das Bekenntnis seines Glaubens taufen lässt, das sind sehr schöne Momente und da darf man sehen, wie dann Frucht einfach aufgeht. Und vielleicht zuletzt, ich habe jetzt ganz speziell zwei Geschwister vor Augen im Hauskreis, die ausgehend von dem Hauskreis, aber auch von einer persönlichen Jüngerschaftsbeziehung jetzt angefangen haben, mit anderen die Bibel zu lesen. Und da geht einem natürlich das Herz auf. Da sieht man dann, dass wirklich das, was man praktiziert, dass das, was man empfangen hat, dass man das weitergegeben hat, dass aber auch die Personen, die jetzt etwas empfangen haben, es auch wieder weitergeben. Und das ist natürlich einfach genial. Ne? Und da springt das Herz, da hat man Freude im Herzen und da darf man sehen, hey, das ist nicht umsonst und es bringt auch Segen mit sich.
Das ermutigt doch, selbst aktiv zu werden, denn den Auftrag, Jünger zu machen, den hast ja nicht nur du, Chris, den haben wir alle, wenn wir Jesus nachfolgen. Chris, ich danke dir einmal mehr für ein spannendes Gespräch. Du warst hoffentlich nicht zum letzten Mal hier. Für heute war es das aber. Und an alle Hörer möchte ich noch sagen, wenn du Feedback hast zu dieser Folge oder auch ganz generell, dann schreib uns gern an pastoren-podcast@fegmm.de und du findest die Adresse auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Per Mail kannst du auch Fragen an uns schicken, über die wir hier mal im Podcast sprechen sollten. Wir freuen uns über jede Anregung und versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Wir hören uns hoffentlich nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.